Ich will Bobby Wood, den Hurensohn, nie wiedersehen. Nie wieder. Wenn ihr euch zu unzureichend haltet, denkt immer daran, dass es Bobby Wood gibt. Bobby Wood, ich find dich, du Köter. Bobby Wood, verpiss dich einfach. Wäre Bobby Wood ein Pferd, würde man es erschießen. Du bist der größte Chancentod, den man jemals beim HSV gesehen hat. Bobby Wood sollte Hamburg Verbot bekommen. Bobby Wood soll nie wieder ein HSV-Trikot tragen.
Harter Tobak. Muchel hat gerade Kommentare über Bobby Wood vorgelesen. Über die werden wir gleich natürlich diskutieren. Jetzt erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge von HSV,
meine Frau!
Wir sind heute in Bestbesetzung. Mit dabei ist, wie ihr gerade gehört habt, Muchel.
Moin!
Kai ist mit dabei.
Moin moin.
Bones gibt sich auch die Ehre.
Hallo.
Und ich, Gato, bin auch mit dabei. Wir nehmen heute aus den heiligen Hallen von Radio Energy auf. Wie immer natürlich, komplett ungeschnitten. Der Podcast wird davon statten gehen. Und Muchel hat gerade von Bobby Wood Kommentare vorgelesen. Wir werden im Laufe der Folge auch nochmal auf Bobby Wood natürlich eingehen. Viele von euch haben uns geschrieben. Bei vielen sitzt der Frust sicherlich tief, aber ich würde mal sagen, diese Kommentare sind vielleicht eine Etage zu tief, oder?
Also ich finde, das geht gar nicht. Also ich finde, man kann ihn als Menschen nicht so angreifen. Fußballerisch, glaube ich, ist er, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber diskutieren und das spiegelt viele der auch fairen Kommentare wider. Ist er einfach, bringt er uns nicht weiter, aber so unter die Gürtellinie zu gehen, glaube ich, da kann man jetzt einfach mal sagen, das geht so nicht.
Das ist korrekt. Wir haben von einem Hörer, Dennis, eine Sprachnachricht bekommen und die fasst eigentlich das Spiel ganz gut zusammen. Die würden wir einfach mal direkt abspielen und danach diskutieren wir über das Spiel. Wir diskutieren danach, wie es weitergeht, haben noch ganz viele Meinungen von euch, also seid gespannt. Jetzt erstmal Dennis, bitteschön.
Moin Männer. Ja, wahrscheinlich ist bei euch der Frust über das 3:3 auch noch nicht verflogen. Wen wundert es, wenn man 3:0 auswärts führt, am Tag vorher gewinnt Fürth, am Tag vorher gewinnt Bochum, man führt 3:0. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Man führt 2:0 zur Halbzeit, kriegt den Elfmeter nicht gegen sich, den man durchaus geben kann, wenn man ehrlich ist. Macht nach der Halbzeit direkt das 3:0, kriegt dann den Sonntagsschuss als Gegentor. Das ist ja auch super nervig. Und dann hat man im Gegenzug direkt die Chance, da lief noch die Wiederholung von Hannover, da hat man die Chance auf 4:1 zu stellen, dann wäre der Deckel zu gewesen, glaube ich. Macht man nicht. Man hat nicht den Killerinstinkt in der Phase, kriegt dann, wie gesagt, noch zwei ja, ganz, ganz einfache Buletten hinten rein. Hat Pech mit den zwei Chancen von Bobby Wood und der einen Abseitssituation von Terodde. Aber mir geht auf den Sack immer dieses Quergespiel. Sonny Kittel hat zweimal die Chance, da das Ding reinzuschweißen. Da muss man dann das 4:0 machen, da ist das Ding durch. Was sagt ihr?
Treffenanalyse, Kai. Fangen wir mal chronologisch an. Am Anfang sah es ja eigentlich ganz gut aus. Da führten wir schnell 3:0.
Ja, und ich finde auch, um so ein gerechtes Gleichgewicht herzustellen, muss man ja sagen, dass der HSV eine überragende 3:0-Führung herausgespielt hat, mit einem überragenden Aaron Hunt. Und ich glaube, wer viel hatet, der muss auch viel feiern können. Trotzdem natürlich war der HSV übrigens auch laut Wettanbietern ja gar nicht so der Favorit. Und dementsprechend fand ich die Anfangsphase jetzt schon extrem stark, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dreimal Aaron Hunt Fernschuss, dreimal Manuel Winsheimer vorgelegt. Also Winsheimer wieder mit einer starken Partie. Bones, wie sind denn die Zahlen? Wir bleiben jetzt erstmal nur so im Positiven, wir führen noch 3:0. Aber hast du erstmal so Zahlen zum gesamten Spiel?
Ja, also am gesamten Spielende war es natürlich dann ausgeglichen, weil der HSV in der letzten halben Stunde kaum noch was, bis auf die zwei Großchancen, wie ja schon angesprochen, aufs Tor gebracht hat. Aber bis zum 3:0 hat Hannover mehr oder weniger nicht stattgefunden nach vorne. Und man hat auch gesehen, das war jetzt das erste Spiel für Hannover nach Corona und Länderspielpause seit 4 Wochen. Die waren nicht mehr im Wettkampfmodus und das hat der HSV auch gnadenlos ausgenutzt.
In der 56. Minute nahm das ganze Drama dann seinen Lauf, ne? Also in der 50. Minute schießt Hunt noch das 3:0. Also ich dachte, wir haben schon viel verspielt, auch gegen Aue, den 2:0 Vorsprung. 2:0 war das Vorsprung gegen Aue, ne?
2:0 und 3:1.
2:0 und 3:1 Vorsprung. Ich dachte, ein 3:0, das ist jetzt safe.
Nach 3 Toren von Aaron Hunt, tatsächlich, ja. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass da noch irgendwas anbrennt, oder?
Du bist in der 55. Minute, du hast nur noch 35 Minuten zu spielen.
Ja.
Mega übrigens beim, auch bei, bei den 2 und 3-0, die ganze Mannschaft feiert mit Hand. Also das ist nicht, also man merkt, er ist wirklich beliebt auch in der Kabine. Die ganze Mannschaft gönnt ihm das. Alle springen auf und also das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Dann kam das 3-1, ein Fernschuss von Haraguchi. Und da haben uns auch einige Nachrichten auf Instagram tatsächlich erreicht, dass Ulreich nicht... Naja, also ich sag mal so, ein Manuel Neuer hätte ihn vielleicht gehalten. Wir haben jetzt keinen Manuel Neuer im Tor, aber Kai oder Bones, kann man erwarten, dass Ulreich den auch mal hält?
Ja, ganz klar ja, weil Ulreich der Manuel Neuer der zweiten Liga ist. Und es gibt keinen, der mir da widersprechen wird, dass wir Ulreich geholt haben nach dem Motto, das ist ein durchschnittlicher Zweitligakeeper. Also es sollte eigentlich die Verstärkung im Tor sein. Das ist eigentlich der beste Torwart der zweiten Liga. Und ganz ehrlich, von so einem Torwart erwarte ich dann nicht, dass er nichts hält, was nicht haltbar ist und alle durchschnittlichen Zweitligaschüsse hält. Dementsprechend, das muss sein Anspruch sein. Klar, den muss er nicht halten, aber mir ist das über die Saison gesehen, sind mir das viel zu wenige Bälle, die er hält, inklusive dem, wo er mal 1 von 5, 1 von 6 mal rauskratzen muss, auch wenn sie mal gut getroffen sind.
Und wenn wir uns die Situation angucken, das war eine Freistoßsituation, das kurze Eck hat die Mauer zugemacht und der Ball kam dann von Haraguchi aufs Torwart-Eck, wo Ulreich stand. Und wegen solcher Bälle hast du ja heuer Fernandes vor der Saison gekickt, damit du sagst, mit Ulreich, der hält solche Bälle auch mal. Und wie Kai schon gesagt
hat. Da kannst du mal mit der Hand übergreifen. Ja. Also da machst du mal einen Schritt mehr in die Ecke und greifst mit der Hand rüber. Also das, also ich finde auch
den. Das ist ja hier auch fast eine Lobeshymne auf Ulreich, weil wir eben mehr von ihm erwarten und nicht sagen, dass das war's schon, weißt du? Also das ist ja nicht mal Kritik, was wir hier äußern, sondern einfach nur so, Junge, das kannst du besser.
Aber ist denn so einer wie Mickel einfach mal jetzt an der Reihe?
18, Marian 87 schreibt Mickel endlich als Nummer 1 bei unserem Instagram-Account HSV, meine Frau, wo ihr natürlich immer kommentieren könnt und wir lesen eigentlich fast jede Nachricht vor. Und dann habe ich hier noch einen anderen Kommentar, der so ähnlich ist. Ich kann jetzt gerade nicht finden, aber der sagt auch Mickel Nummer 1. Wie seht ihr das? Torwartwechsel? Ja, nein.
Nein, das wiederum finde ich völlig übertrieben. Ulreich hat ja keinen Fehler gemacht in dem Sinne, von mir kommt, wie wir gesagt haben, da kommt nur zu wenig und ich muss auch nochmal ganz klar revidieren, das 3-1, das ist für mich völlig in Ordnung, das kann fallen, also ganz ehrlich, ich war der Letzte und alle Wettanbieter und auch alle im HSV-Fans, keiner hat damit gerechnet, dass wir da 3-0 führen, ein 3-1 ist völlig okay, dass du da mal einen fängst, kannst ja auch nicht 90 Minuten Hannover überrennen, insofern damit bin ich noch völlig fein, aber was dann passiert, das ist für mich der Knackpunkt. Nach dem 3-1 musst du verstehen, hör zu, jetzt nicht noch einen zweiten fangen, erstmal auf Sicherheit gehen, den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, mit allen möglichen Mitteln, entweder taktisch durch Umstellung oder durch Spielrhythmusunterbrechung von Wechseln oder durch irgendwie viele kleine Fouls ziehen, dass da kein Spielfluss zustande kommt oder viel den Ball halten. Da gibt es zig Pläne, die du dann anwenden musst, damit eben, weil bei 3-1 ist ja noch alles geil, damit das eben nicht sich noch weiter wendet, das Blatt.
Auf diese Pläne kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt fällt erstmal in 12 Minuten später, fällt erstmal das in der 68. Minute durch Duxch das 2-3 und in der 84. durch wiederum Haraguchi das im Sitzen, diesen Seitfallzieher im Sitzen, das 3-3. Gab es einen Schuldigen? Wer sah da nicht so gut aus bei den Toren?
Ich finde, das ist jetzt schon ein wichtiger Moment gerade. Nach dem 3-2 von Duxch wechselt Hannover zweimal aus. Bringt Philipp Ochs und Meiner, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, also zwei Offensive, tatsächlich auch positionsgetreuer Wechsel, aber sie merken, alles klar, da geht jetzt noch was. Der HSV ist angenockt, wir wechseln offensiv aus. Was macht Tune in dem Moment? Er wechselt Narey und Terodde ein. Terodde, okay, check. Den hätte ich schon viel früher gebracht für Bobby Wood, weil ne, Bobby Wood einfach unglücklich war, auch mit seinen beiden Chancen, die er vielleicht, wo er eine von hätte machen können, müssen vielleicht auch. Aber dann eine Reihe zu bringen für Leibold, wo ich sagen muss, also Leibold, sorry, der hatte bis dahin null Anzeichen, dass er platt ist, dass er irgendwelche extremen Fehler gemacht hat und er bringt dann lieber unseren Flankengott, irgendwie eine Reihe, der dafür bekannt ist, dass die Spieler auf der Tribüne sich freuen, weil sie mal einen Ball fangen dürfen. Also für mich unverantwortlich.
Beim 2-3-3-3, ich fand Onana sah nicht so gut aus. Der hat ein paar Bälle verloren. Onana, frisch gebackener U21-Kapitän, übrigens bei Belgien mit 19 Jahren. Also der müsste eigentlich mit einer Menge, einer großen Portion Selbstvertrauen wieder zurückgekommen sein. Da vielleicht auch die Frage, ist er überspielt? Was ist mit Wagnermann? Wagnermann hat sich dann auch noch eine Muskelverletzung, glaube ich, in der 90. Minute zugezogen. Also da, naja, weiß man nicht, ob die so fit waren jetzt, die Jungs. Aber okay, 3-3 ist passiert. Jetzt gehen wir auf das Thema ein. Was hätte Tune vielleicht anders machen müssen? Vielleicht Stichwort Bobby Wood, Stichwort Auswechslung, Muchel, was du gerade gesagt hast. Kai, hast du da oder Bones dazu eine Meinung?
Ja, also zum Thema Bobby Wood. Er hatte gestern, glaube ich, 2 oder 3 Großchancen, wobei man auch sagen muss, wie der Hörer auch schon meinte, Kittel hätte in der ersten Halbzeit auch schon aus 5 Metern einen völlig frei reinballern können. Und die zweite Großchance von Wood, die hat Leibold ihm aufgelegt und Leibold stand ja auch 2 Meter vorm Tor. Da habe ich mich auch gefragt, warum hat Leibold nicht geschossen? Da hat er sich auch nicht mit seinem schwachen Rechten getraut und hat Wood dann einen Ball in den Rücken gespielt. Also jetzt, da Bobby Wood die Alleinschuld dieser vergebenen Großchancen zuzuschieben, sehe ich jetzt auch nicht als richtig ein, obwohl er gestern wirklich für mich die letzte Chance bekommen hat. Also für mich darf er keine Spielzeit mehr kriegen.
Also ich persönlich finde, wenn ich das Spiel jetzt mal so Revue passieren lasse, gibt es für mich 2,5 Punkte. Also der halbe Punkt ist ein bisschen so Onana und Ulreich in einem, die vielleicht beides mal nicht glücklich agiert haben. Mhm. So, und dann ist es tatsächlich Bobby Wood. So, also wir haben eingangs das schon, Muchel, du hast das ja vorgelesen, die wirklich krassen Kommentare unter der Gürtellinie. Wir haben jetzt auch einige bekommen, sowas wie nach dem Motto, Bobby Wood verlasst die Stadt. Das ist alles so an der Grenze, aber das ist eigentlich schon auch schon irgendwie gefühlt über der Grenze. Für mich, mir tut Bobby Wood persönlich super leid. Ne? Ich würde ihm am liebsten in den Arm nehmen und sagen, ey Bobby, komm, ist jetzt nicht irgendwie so deins, weiß ich nicht, ich will jetzt auch nicht gerne auf ihn losgehen und haten und so, weil es ist ja eigentlich rührend, wie Tune ihn immer wieder versucht zu pushen. Nur das Problem ist, aus meiner HSV-Sicht, ich will erfolgreich sein, ich möchte aufsteigen und dann sage ich eigentlich, okay, Tune, du bist schuld so ungefähr, weil Bobby Wood kann ja eigentlich gar nicht so viel dafür, dass er so schlecht ist. Das ist ja stadtbekannt, dass er irgendwie nicht das größte Selbstvertrauen hat und dass er jetzt seit 2-3 Jahren irgendwie keine Tore schießt. Der kann der Junge nichts dafür, dass er die beiden Bälle da nicht reinmacht. Das ist so wie, als wenn ich oder ihr jetzt irgendwie im Sturm spielt, so. Dann ist das ja auch klar, dass wir das nicht machen können, so. Und da muss ein Tune das früher erkennen und beim 3-1 auf jeden Fall Wood rausnehmen für Terodde, weil Terodde kann defensiv auch nochmal Kopfbälle wegköpfen. Und warum, was bringt ein Bobby Wood? Der kann ja nicht verteidigen, der kann keine Bälle halten, der kann eventuell höchstens Tore schießen, so. Und das ist für mich ein klares, vercoachtes Spiel gewesen, was natürlich zu dem jetzigen Zeitpunkt total wehtut. Und es tut mir auch eigentlich in der Seele weh, Bobby Wood so hart zu kritisieren, aber man muss es ja einfach mal benennen. Das war 6 Sätzen, das ist leider unzureichend und den kannst du eigentlich nicht wieder bringen.
Man muss jetzt aber auch bei aller Kritik gegenüber Bobby Wood sagen, wie wir gerade gesagt haben, wir haben ein 3-0 in der 55. verspielt. Das ist jetzt nicht Bobby Wood schuld, genau, dass du in 35 Minuten ein 3-0 vorne verspielst. Und genau wie Bobby Wood nichts für die Fehlentscheidung bei Terodde's Tor kann, das sind so Punkte, da ist auch der Rest der Mannschaft, dann gehöre ich mitschuldig, dass man diese 3 Hütten noch fängt, ne?
Und jetzt gerade da muss ich auch sagen, mit Bobby Wood, gerade jetzt nachdem bekannt geworden ist, dass er in die USA wechselt, da würde ich jetzt einfach mal auf andere Spieler setzen. Und ich glaube, wir haben auch in der zweiten Reihe bei den Amateuren Spieler, die Potenzial haben. Und ich glaube nicht, dass die das schlechter machen als ein Bobby Wood gestern.
Also definitiv nicht, weil, also so viel schlechter kannst, ist ja nicht, dass er sonst super gespielt hat, so, ne? Aber ich würde sagen, hinter diesem Punkt Bobby Wood, dass es ein sehr unglücklicher Auftritt war, kann man mal wieder ein sehr unglücklicher Auftritt war, kann man nicht einen Haken machen. Die Frage ist doch so, was hätte man besser machen können, ne? Und ich sage zum Beispiel jetzt, man hätte früher Terodde reinbringen können. Du hast ja zum Beispiel Muchel gesagt, so, warum wechselt man jetzt eine Reihe ein? Wenn ich jetzt mal so auf die Auswechselbank gucke, wer nicht reingekommen ist, ich guck mal ganz kurz auf ein.
Jatta, Jung sind noch auf der Bank. Jung, Jasula,
genau,
Jung, Van Drongelen.
Nicht reingekommen sind Jung, Van Drongelen, Jasula. Drei vermeintliche Stabilisatoren, die bei einer 3-0, 3-1, 3-2 Führung
hinten Beton anrühren.
Ja, zack, nicht eingewechselt worden sind. Also das ist für mich so ein bisschen unverständlich, muss ich sagen. Und das ist jetzt keine Riesensache. So, wir haben 2 Punkte verloren. Er hat sich vercoacht für mich, Punkt. Jetzt muss man weiter nach vorne blicken. Wie seht ihr denn Tunes Leistung? Sagt ihr, da ist irgendwas falsch gelaufen? Bin ich jetzt irgendwie so der Einzige? Sagt ihr, naja, so eine große Schuld ist das ja gar nicht. Das ist ein komplettes Mannschaftsding, dass sie das da vergeigt haben. Hätte er anders auswechseln sollen?
Also im Endeffekt beides, ne? Ich finde, das ist so ein Mix aus beidem. Und ich glaube schon, wenn Tune ist derjenige, der Trainer, der sehen muss, dass die Mannschaft, dass da irgendwas nicht funktioniert, dass ein Bobby Wood vorne unglücklich agiert, dass er die Buden nicht macht, da muss er reagieren und muss er rechtzeitig wechseln. Und nach dem 3-2 finde ich, in meinen Augen muss hinten Beton angerührt werden und muss das versucht werden, das Ergebnis über die Runden zu bringen. Weil du hast gemerkt, Hannover war ein 3-3 näher als der HSV einem 4-2.
Ja, Beton anrühren fand ich jetzt, das haben sie ja gestern nicht gemacht, sie haben weiter auf das 4. Tor spielen wollen und dass der HSV nicht Beton anrühren kann, hat man ja in Aue gesehen, deswegen fand ich die Idee von Tune weiter das 4. Tor zu suchen eigentlich gut, aber er hätte sehen müssen, dass das nicht der Tag von Bobby Wood war und einfach Terodde die Chance früher geben müssen. Denn man hat sofort gespürt, Terodde war heiß, er wollte die Bude und gib ihm 10 Minuten mehr Spielzeit. Und ich glaube, der hätte auch noch geknipst und mit etwas Glück hätte auch Kin Zombie den Ball in der 90. an jedem anderen Tag reingemacht.
Ein Hörer stellt hier die wilde These in den Raum, dass Tune braucht einen Co-Trainer, der für ihn die Aufstellung und die Auswechslung macht. Dann läuft es. Also ich meine, er hat ja einen Co-Trainer, aber das ist sicherlich natürlich jetzt ein bisschen zu wild. Aber wir haben schon das ein oder andere Mal die Saison gesehen, dass das nicht ganz optimal war, was da gelaufen ist. Und wir haben tendenziell, hat er eher Niederlagen eingewechselt als Siege eingewechselt. Also wir haben zum Schluss immer eher so, ich sag jetzt mal, noch das 2-2 gefangen, irgendwie dort 1-0 verloren. Ist ja nicht so, dass wir in den letzten 10 Minuten dann immer mal noch das 1-0 gemacht haben oder das 2-1 gemacht haben.
Für mich ist es so ein bisschen, also man lässt ihn einzelne Spieler dann im Stich, also dafür kann er nichts, wenn Bobby Wood die wirklich klarsten Torchancen nicht macht, wenn der Schiri die ein vermeintliches Abseitstor pfeift, welches kein Abseits ist, aber, und ich muss on top noch sagen, also die 3 Tore, die wir machen, die sind ja auch herausgecoacht, weil das waren 3-mal Pässe in Rückraum, wo 2 Stürmer nach vorne laufen in die Spitze, die ganze Abwehr deswegen eben nicht den Rückraum decken kann und mitgeht in die Spitze, so Terodde-mäßig tippt die nur noch rein. Und das ist ja dann auch eintrainiert, dass der Ball dann eben nicht in die Spitze gespielt wird, sondern in den Rückraum, wo gefühlt Sniper Hand steht und die linke Ecke, rechte Ecke mit seiner Technik gut anvisieren kann, was er dann ja auch gemacht hat. So. Das ist auch eine Coaching, das ist auch Coaching im positiven Sinne. Und trotzdem bei Bobby Wood bin ich bei euch. Du musst doch gucken, wo hast du den größten Hebel als Trainer am meisten bewirken zu können, weel du kannst ja letztendlich nicht mitkicken, du kannst nicht 11 Spieler rausstellen. Und da sage ich schon, ist Bobby Wood, wenn du da jemanden hast und früher kennst, der macht dir die Dinger heute nicht, dann kannst du mit solchen Auswechslungen maximal was bewirken, wenn da jemand dann anstatt von Bobby Wood diese Chancen bekommt, wie Terodde, der ihn ja dann auch gemacht hat, und die Dinger reinmacht. Und bei Onana, da muss ich auch sagen, ich bin großer Onana-Fan, aber da muss ich ehrlich sein, war enttäuschend. Der darf den Ball da nicht vertändeln. Auch da lässt er seine Mannschaft und das macht er nicht extra, aber letztendlich ist genau das die fehlende Abgezocktheit. Das gehört zu seinem Spielstil dazu. Er ist ja immer so risikofreudig, auch dafür feiern wir ihn. Aber dann ist es eine Frage vom Timing. Ey, mach es und überdreh es noch 5-mal weiter, aber nicht in diesem Zeitraum, wo wir gerade Beton anmischen wollen oder uns finden wollen oder den Spielrhythmus von Hannover unterbrechen wollen.
Das macht er wahrscheinlich mit 24, 25 Jahren nicht mehr, wenn er ein bisschen mehr Erfahrung hat. Das ist halt das Risiko, wenn du auf so talentierte Jugendspieler setzt, die dann eventuell mal leicht wackelig sind in der Crunch-Time.
Aber ganz ehrlich, ich kenn's von früher, da kannst du, wenn du deine Spieler wirklich aus dem FF kennst, kannst du da eine Absicherung hinter ihnen stellen, weil du weißt, wenn, dann machen wir das bei Onana, der dann gerne nochmal eine Schleife um den Spieler dreht, dann muss, oder der Mitspieler muss so intelligent sein, die 2. 6 oder der Innenverteidiger, dass er dann in der Nähe ist, dass er bei Ballverlust den Ballverlust direkt unterbricht und mit einem Foul oder so, ne, dass wir da nicht dann in Konter laufen.
Mhm. Kamil ZH schreibt auf Instagram, die Truppe ist stabil und deutlich stärker als der Rest der Liga. Fokussiert bleiben. Wie ist euer Ausblick für die ja, die restlichen Spiele.
Ja, ich sehe es auch nach wie vor noch nicht verloren. Also ich glaube, wovon ich mich so ein bisschen verabschiedet habe, ist vom ersten Platz. Ich glaube, da der ist für uns so ein bisschen in weite Ferne gerückt. Aber der zweite Platz ist für uns definitiv machbar. Und ich sehe da eigentlich nur noch Fürth als direkten Gegner. Ich glaube, dass Kiel einfach jetzt schwächeln wird und sie so aus dem Rhythmus raus sind durch ihre Pause, Corona-bedingte Pause. Und dementsprechend sehe ich eigentlich nur noch Bochum, Greuther Fürth und uns da vorne.
Sehe ich auch
so. Man kann ja mal ganz kurz nur die Tabelle einmal nochmal sagen, ja, für alle, die sie jetzt nicht im Kopf haben. Nach 27 Spieltagen hat Bochum 54 Punkte, wir haben 50 Punkte, Fürth hat 50 Punkte und Kiel hat 46 Punkte, aber hat 2 Spiele weniger als wir. Danach kommt Düsseldorf-Karlsruhe, die klammere ich jetzt mal aus. Ich werde mal die Prognose wagen, dass die mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben.
Also das ist die Zahlen gepaart mit meinem Bauchgefühl ergeben auch, dass wir einen klaren Vierkampf jetzt haben, dass sich also Vereine wie Düsseldorf und Karlsruhe verabschiedet haben. Und dann sehe ich sogar auch, wie Muchel Bochum, das kann ich nur bestätigen, habe ich mehr so Fokus auf Platz 2 im Moment anstatt auf Bochum. Lass mich da gerne positiv überraschen, wenn da noch nach oben was geht. Und muss auch mal sagen, das wertet ja irgendwie dann auch unseren Podcast dann doch nochmal auf. Bei aller Kritik, das sind ja Verbesserungsvorschläge, Ideen, das ist ja ein Brainstorming und trotzdem muss ja allen klar sein, wie wir das meinen. Wir meinen es ja so, dass wir nicht davon ausgehen oder keine Selbstverständlichkeit in den Raum werfen, irgendwie klar Erster zu sein und die zweite Liga zu dominieren, sondern wir meinen es so, dass man eben sich damit abfinden muss, dass man jedes Mal wieder ans Maximum gehen muss, jedes Mal wieder diese besten Ideen umsetzen muss, um irgendwie auf Biegen und Brechen diesen Aufstieg zu schaffen. Und keiner von uns verlangt ja irgendwie, und das muss auch in die Köpfe der Spieler rein, wir wollen da irgendwie 100% abrufen, um irgendwie aufzusteigen und nicht irgendwie sagen, ja, wir sind doch die Geilsten, warum läuft's nicht, ne? So, das ist ja auch klar. Diese Rolle muss der HSV jetzt annehmen in der Schlussphase. Denn du wirst immer wieder Rückschläge haben und du wirst immer wieder, irgendwas wird nicht funktionieren. Und du wirst auch vielleicht nochmal einen Sonntagsschuss kassieren. Ja, das musst du dann irgendwie eingeplant haben und sagen, ey, come on, da müssen wir halt noch 2% mehr rauskitzeln.
Das hat auch der Sohn von Ari Lee eingeplant. Die hat uns auf Instagram nämlich Folgendes geschrieben. Moin, kurzer Bericht von mir. Mein Sohn ist 9 Jahre und HSV-Fan bis ins Blut. Er hat schon viel mitgemacht mit unserem HSV. Aber gestern ist er völlig durchgedreht vor Enttäuschung. Alle Trikots wurden zusammengepackt. Es liefen Tränen und es wurde ordentlich geflucht. Aber typisch HSV-Fan holte er nach einer Stunde wieder alle Trikots aus der Tasche und heute spielt er im aktuellen Trikot mit Terodde drauf wieder Fußball. Alter Schalter, es war echt zum Kotzen gestern, aber es geht weiter. Nur der HSV, viele Grüße von Ariane und Arvid. Das ist doch mal ein Statement und so ist es, man ist es mittlerweile tatsächlich leider gewöhnt, aber so muss es ja auch sein, ne? Dieses Mund abwischen, weiter geht's, hat der kleine 9-Jährige schon verstanden und so muss auch die Mannschaft und die ganze Stadt letztendlich agieren. Ich finde, wir spielen keinen schlechten Fußball und das ist vielleicht der wesentliche Unterschied zu den letzten beiden Jahren, wo wir uns irgendwie nur noch so mit gefühltem Kick and Rush irgendwie so ins Ziel gerettet haben und daran müssen wir jetzt weiterarbeiten.
Es wird darauf ankommen, die zweite Liga so anzunehmen und seine Rolle so zu verstehen, dass man eben nicht durchmarschiert. Darauf wird es jetzt in der Schlussphase ankommen. Und ich finde, was wir noch gar nicht betrachtet haben und so ganz langsam können wir damit anfangen, ist natürlich auch die Relegation. Wer könnte dort aus der ersten Liga sozusagen landen? Und ich finde, auch dort bildet sich langsam ein klareres Bild, sonst würde ich es nicht ansprechen. Bielefeld und Schalke sind für mich eher Kandidaten, die es nicht mehr in die Rehle schaffen, würde ich jetzt so tippen. Und Mainz und Köln sind für mich die Favoriten auf die Rehle. Ist noch eng da unten, aber so mein Tipp.
Natürlich ist auch ein Werder Bremen noch in der Verlosung. Und das wäre natürlich wieder ein Happy End, sollten wir nicht den ersten oder zweiten Platz belegen, sondern in die Relegation gegen Bremen. Und da sage ich euch, dass wir werden mit dieser Truppe, die wir jetzt haben, werden wir Bremen in 2 Spielen besiegen und es wird wirklich die Genugtuung für die letzten 3 Jahre sein, dass Bremen runtergeht und wir raufgehen.
Sorry, ich glaube nicht, dass Bremen in die Relegation kommen wird. Glaube ich nicht.
Ja, ich glaube, das war so ein bisschen Träumerei von Gato. Wäre natürlich das Happy End, das stimmt schon.
Und ich glaube auch, dass Mainz da unten, die werden jetzt auch nochmal zum Ende der Saison, die haben gerade so einen kleinen Aufwind. Ich verfolge die erste Liga tatsächlich nicht so genau, aber ich glaube, dass Mainz zuletzt eigentlich ganz, ganz gut gestanden hat. Also Schalke, klar, check, die sind runter. Bielefeld, Köln und Hertha, ich glaube, unter den dreien wird es...
Aber wenn Gato schon am Träumen ist, dann möchte ich ihn gerne nochmal weiter beflügeln. Gato, Europacup ist ganz nah dran. Stuttgart ist jetzt kurz vor Europacup als Aufsteiger. Also wenn der HSV ja da aufsteigt und sagen wir mal so, der HSV spielt diese Saison nicht schlechter als Stuttgart in der letzten Saison. Ja, also Europacup ist auch nicht weit.
Stuttgart ist, du sagst es, Stuttgart ist letzte Saison, glaube ich, als Zweiter so gerade mal so, weil sie die letzten vier Spiele haben irgendwie
uns zweimal auf den Sack bekommen, ja, oder so irgendwie.
Also, die letzten vier Spiele hatten sie einen Lauf und ich dachte schon, oh Gott, Stuttgart, never ever, ne? Und jetzt sind sie in der ersten Liga, sind Achter und sind irgendwie kurz davor in diese komische, irgendwelche, als siebter Platz in die
Conference League.
Ja, Conference League, diese Europa League 2 so einzusteigen. Also, das ist fest eingeplant und wenn nicht, nächstes Jahr über die Euro League, dann natürlich über den DFB-Pokal, denn wir alle wissen, das ist der kürzeste Weg nach Europa. Und wir müssen uns tatsächlich auch leider ein wenig an die eigene Nase fassen, bei der gefühlten Niederlage jetzt gegen Hannover. Denn Leon Schulz hat uns auch geschrieben auf Instagram, was war denn bei euch los, Jungs? Wo war die Säule?
Ja.
Ja, und er hat natürlich recht. Die beiden Spiele davor wurden gewonnen. Warum? Weil wir hart gesoffen haben, weil wir die Säule ausgepackt haben. Wir haben sie mit Bier, einmal mit Whisky-Cola gefüllt und haben für unseren Verein alles gegeben. Neben dem Platz, die Jungs auf dem Platz für neben dem Platz. Das war quasi eine Connection zwischen uns. Und jetzt saßen wir da mit so einer Karaffe Wasser. Ist ja auch klar, dass du dann bestraft wirst hinten raus. Also da müssen wir, wann ist nicht? Am Freitag?
Freitag.
Ja, da müssen wir mal wieder richtig ackern, ne?
Freitag gegen Darmstadt.
18:30
Ja.
Dann Vollgas geben, 21 Uhr und dann zack, ab nach Hause.
Was sagt ihr, Darmstadt?
Ja, also das
muss... Erstmal Aufstellung. Ich meine, Onana ist gesperrt, gelbe Karte, fünfte gelbe.
Finde ich gar nicht so schlecht übrigens, dass der jetzt nach dem durchwachsenen Auftritt, dass er da tatsächlich mal so ein bisschen gesperrt ist. Die Alternativen wurden ja quasi schon eingewechselt. Und also du hast rein theoretisch einen Kinzombi auf der Bank. Mhm. Dann, wer könnte denn da noch spielen? Duciak. Ja, ich würde auf jeden Fall Duciak nehmen.
Genau. Also ich würde auf jeden Fall auch wieder Winsheimer bringen. Also wie du ja vorhin schon gesagt hast, drei Assists. Ich hatte eben mal nachgeguckt, er hat mittlerweile schon 11 Assists. Krass. Plus 2 Tore und das bei eigentlich nur 12 Starteinsätzen. Das ist eigentlich schon eine ziemlich gute Quote.
Ja, total.
Also ich finde, das hat sich auch gezeigt, dass Leibold im Mittelfeld seine Rolle echt gefunden hat. Also er spielt da sehr viel besser als in der linken Verteidigung. Und die Seite linke Verteidigung Jamera und linkes Mittelfeld Leibold würde ich jetzt echt bis zum Saisonende so stehen lassen, weil da gibt's neuerdings richtig viel Pressing über außen. Mhm. Und die Seite würde ich auch so bestehen lassen, denn mit Winsheimer und wahrscheinlich wird es Terodde denn für Wood nächste Woche oder am Freitag.
Ja, muss. Also auf jeden Fall Terodde rein und Wood raus.
Ja.
Das finde ich klar. Winsheimer kann man lassen. Hand musst du ja eigentlich auch drin lassen.
Bei Wagnermann gab es Entwarnung, der kann wohl auch wieder spielen.
Ja, perfekt. Also,
das ist eine Maschine, Wagnermann, ne? Also ich meine, der steckt die U21, steckt da so weg. Da hatte ich auch so ein bisschen Bedenken, dass er irgendwie ein bisschen schwächelt, aber Vollgas.
Kai, was würdest du bei der Aufstellung jetzt ändern?
Belehrt mich gerne eines Besseren, aber mir hat komischerweise sonst nicht so Haier sehr gut gefallen. Was mir unglaublich imponiert hat, ist, wie er den Ball dann noch den vorm 3-3 abwehrt und echt im Vollsprint noch mitdenkt und dann nach dem Vollsprint sogar stehen bleibt, nicht abschaltet, nachdem er den abgewehrt hat. Und der liegende Hannoveraner spielt ihn dann ja nochmal aufs Tor und er köpft ihn fast wieder raus. Also der wirkte für mich einfach super wach, hat nie abgeschaltet. Lob an ihm lag es meiner Meinung nach nicht.
Also ich bin bei ihm immer so hin und her gerissen. Also ich finde auch, dass er ziemlich gut spielt. Ich finde ihn einfach für einen Innenverteidiger körperlich einfach nicht robust genug. Mhm. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass er auf der 6 besser aufgehoben ist als in der Innenverteidigung. Also ich glaube, gerade jetzt gegen Dursum von Darmstadt, der nun wirklich ein Strafraumspieler ist, ich glaube, da brauchen wir einfach echt eine Kante, die...
Kann ich gut verstehen. Ich habe es mir auch gedacht, so bei Haier gibt es wahrscheinlich viele andere Meinungen, aber was mir eben auch noch an ihm gefällt in der Einzelanalyse ist, er ist einer wenigen, der mit Ball dann mal als Innenverteidiger antritt und damit rechnet die gegnerische Mannschaft nicht. Du stellst ja quasi alle Räume zu und wenn du rechnest mit allen Pässen, aber nicht damit, dass er mit Ball dass der letzte Mann mit Ball losläuft. Das gefällt mir bei ihm ganz gut.
Also jetzt mal Hosen runter, Ulreich bleibt drin, Abwehr, so lassen, oder da ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, dass man sagt, Van Drongelen vielleicht für Haier. Also, ja, ich.
Was mit Leisner?
Ja, also weiß ich, der war jetzt noch nicht im Kader. Ich weiß nicht, ob er dann direkt im Kader ist, jetzt in 3-4 Tagen später.
Oder vielleicht siehst du Haier auf die 6 für Onana und lässt ihn Van Drongelen in der EV spielen.
Mhm. Ja, das könnte man. Das wäre eine Option tatsächlich. Ja.
Dann ganz kurze Frage an Bones. Bones, ich spiele in der Saisonphase trotzdem immer gerne mit Spielern, die auch auf jeden Fall in der nächsten Saison das HSV-Trikot noch tragen müssen und nicht irgendwie dann erst in ihre Vertragsverhandlung gehen und wenn es dann 1-3 steht, sagen, ja, aber irgendwie, wenn wir nicht aufsteigen, dann bin ich ja irgendwie auch, bin ich eventuell weg, also bloß nichts falsch machen. Das ist für mich so die Höllenangstvorstellung, die ich habe. Welche Spieler sind der nächste Saison nicht safe beim HSV?
Stand jetzt ist Hand noch nicht safe, da wird ja über einen Vertrag im Moment noch gesprochen, was damit ist. Terodde setzt man sich auch nach der Saison zusammen, das entscheidet sich, glaube ich, auch mit dem Aufstieg. Und in der Verteidigung ist Ambrosio safe, der wurde schon verlängert. Jamera ist auch safe.
Was mit Haier und Leisner?
Leisner habe ich gerade keine Vertragsinfos, da ist, glaube ich, Gato besser informiert eventuell. Und Haier hat, glaube ich, auch 2 Jahre Vertrag. Also da ist man erstmal gut abgesichert.
Was sagt denn jetzt bei Hand? Würdet ihr ihm jetzt einen weiteren Einjahresvertrag angeben? Vielleicht letzte Frage heute. Und wenn ja, zu welchen Bezügen?
Das ist so eine Sache, was Kai letzte Woche schon meinte. Er kann Tage haben, wo er wirklich überragend spielt. Und dann gibt es auch Spiele, wo er abtaucht, wo du gefühlt mit 10 Mann spielst und da eine Position hergeschenkt wird. Also
ja oder nein?
Ja. Ja, aber zu deutlich kürzeren Bezügen. Er kriegt jetzt, glaube ich, noch irgendwie 1,3 Millionen. Also da würde ich ihm auf jeden Fall nur 6-stellig zahlen. Er ist jetzt auch 35, 36. Ja.
Also so für dann 700.000.
800.000 ein Jahr.
Würde ich auch sagen. Leisner hat übrigens noch ein Jahr Vertrag.
Ja, gut so. Okay. Ich bin bei Hand ein bisschen skeptisch. Also für mich wäre es für ihn nochmal so ein.
Ich glaube, er hat die Rolle einfach angenommen. Einfach nicht mehr von Beginn an zu spielen und als Stammspieler, als Stammsäule quasi zu dienen. Ich glaube, die Rolle hat er genau angenommen, hat er gefunden. Und wenn er so eine Spiele wie jetzt gegen Hannover zeigt, ja, why not?
Ja, absolut. Kai, du schmunzelst noch.
Ich traue es mich kaum zu sagen, aber nein, raus mit ihm. Umbruch, und zwar richtig. Keine halben Dinger, weg.
Ja, ich bin auch eher für, er hat einen schönen Abschied dann, wenn wir hochgehen. Und er hat auch dann irgendwie alles erreicht und gut ist.
Hand drauf.
Hand drauf, ja. Ah, herrlich. Cool, ja, das war die dann doch recht emotionale Folge heute, besonders bei Bobby Wood. Möchte man mal sagen, man kann ihn kritisieren, aber man sollte ihn noch menschenwürdig kritisieren.
Sportlich
und nicht,
bleiben, ne?
Nicht völlig definitiv unter der Gurtlinie. Die Leistung kann man kritisieren, aber alles andere nicht. Wir hoffen, dass wir natürlich Freitag gewinnen. Wir persönlich werden Gas geben. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Wir werden die Säule wieder einbauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch in Bestbesetzung nächsten Montag wieder. Bis dahin, nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao, ciao. Ciao.